Hallo miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast Natur und Stadt.
Man unterscheidet bei der Rolle des Waldes im Klimaschutz. Man redet von den drei S. Das eine ist die Speicherung. Das zweite ist die sogenannte Sequestrierung, also das Binden von CO2. Und das dritte ist die Substituierung, also der Ersatz. Wenn wir reden von der Speicherung, dann meinen wir einfach den Stock an CO2, den das Holz gespeichert hat. Also man kann sich das wie ein Vermögen auf einem Bankkonto vorstellen. Also einfach zu einem gewissen Zeitpunkt hat ein Wald eine gewisse Speicherwirkung. Und dadurch, dass die Bäume ja wachsen, dann nimmt natürlich das Volumen von diesen Bäumen zu. Sie werden grösser, sie werden breiter, dicker. Und das ist die Sequestrierung. Also mit dem Wachstum der Bäume über die Photosynthese binden die Pflanzen CO2 aktiv aus der Luft binden und einlagern dann wieder in das im Holz innen.
Der Wald muss heute viel leisten. Er sollte Energieholz, also Brennholz, liefern. Holz für zum Häuser zu bauen sollte er auch. Er muss Sauerstoff produzieren und mit seinem Boden das Wasser filtern. Er ist zunehmend wichtig, um die Artenvielfalt zu fördern. Es hat für die Erholung von Spaziergängerinnen, Wanderer oder Bikerinnen da sein. Und als ob die Liste nicht genug lang wäre, muss er auch noch laut Wald-, Klima- und Energiepolitiken von der Schweiz dazu beitragen, zu viel Kohlenstoffdioxid, also das Klimagas CO2, in den Griff zu bekommen. Die Wälder und ihr Holz können auf verschiedene Arten dazu beitragen, wie wir gerade gehört haben. Sie können CO2 speichern, sequestrieren und andere Baustoffe substituieren. Was das genau heisst, was die Vorteile und Nachteile von diesen drei S sind, was der aktuelle Diskussionsstand ist, darüber rede ich jetzt gerade mit der Forstingenieurin und Spezialistin für Waldpolitik an der Hochschule für Agrar, Forst und Lebensmittelwissenschaften Havel mit der Evelyn Kolben-Brandschen. Sie hat mich zum Spiezberg Wald aufgeführt und wir haben bei einer prächtigen Aussicht auf den Thunersee mit dem Wald hinter uns und dem Rebberg vor uns miteinander geredet. Evelyn Kolben-Brandschen hat mir zuerst erzählt, was am Spiezbergwald besonders ist.
Also wir sind hier im Spiezbergwald, gerade oberhalb von Spiez, eben mit einer wunderbaren Aussicht auf das Schloss, auf die Bucht, die ja scheinbar die schönste in Europa soll sein. Und ich komme eigentlich noch häufig hier an den Spiezberg. Es hat ein bisschen weiter oben einen Vita-Parcours, wo ich tendenziell bei Regenwetter gehen, weil es einfach eine gebige, kurze Runde ist. Also mir gefällt der Spiezberg wirklich im Regen. Es ist aber auch so, dass gerade in den letzten paar Jahren die Gemeinde hat Holzschläge durchgeführt für den Naturschutz. Wir sind hier in einem Naturschutzgebiet, also hohe Biodiversitätswerte auch in diesem Wald. Und da ist Holz angefallen und die Gemeinde bietet den Einwohnerinnen und Einwohnern der Gemeinde an, dass sie Brennholz beziehen. Und wir haben für unsere Stückholzführung daheim alles in diesem Moment Holz bestellt und sind da in diesem Wald, in den Spiezbergwald gegangen, um das Holz abzuholen.
Jetzt hast du mir auf dem Weg hierher gesagt, dass etwas Spezielles an diesem Wald ist, dass es sehr viel Eiben hat hier. Und du hast auch eine Hypothese gehabt. Willst du dir kurz noch mal erzählen, warum es vielleicht so viel Eiben hat?
Man sieht es ja schon gerade hier, oder? Dass auch auf der südrichtenden Seite einige Eiben sind. Wenn man ein bisschen auf der Nordseite von diesem Spiezberg geht, da hat man wirklich wunderschöne, riesige Eiben. Also ich habe noch selten einen Ort so imposante Eiben gesehen. Das ist auch ein Teil von dem, was mir halt gefällt. Ich war als Kind so ein grosser Robin Hood-Fan und da spielen ja Eiben für die vielen Bögen ja eine wichtige Rolle. Und darum habe ich irgendwie immer einen Bezug zu diesen Eiben gehabt. Es hat lange Zeit weniger Eiben gehabt in den Schweizer Wäldern. Man hat es einfach beobachtet, dass die Eiben zugenommen haben, wieder in den letzten Jahren. Man ist sich nicht ganz sicher, was hat mit den klimatischen Veränderungen zu tun, dass es dann vielleicht einfach wöhler ist wieder in unseren Wäldern. Aber wir wissen auch, dass die Eibe zurückgeschnitten worden ist früher, weil es giftig ist. Also gerade die Nadeln sind sehr giftig für die Ross. Und in einer Zeit, in der natürlich die Leute im Wald mit Rösser haben Holz gerückt und so, haben die natürlich die Ebene dann gefällt. Und etwas, was ich nicht weiss, ob das hier eine Rolle spielt, ganz spezifisch, der Spiezberg ist also zu den grossen Belle Epoque-Zeiten vom Tourismus ohne beliebten Aussichtspunkt gewesen. Wir waren ja vorher gerade auf der wunderschönen Terrasse gewesen, wo man da über den Felsen aus auf den Thunersee sieht und eben auch auf das Schloss. Und es könnte durchaus sein, dass die Eiben zum Teil hier aktiv gepflanzt worden sind, für so eine besondere Stimmung zu schaffen hier auf dem Spiezberg.
Es ist immer ein bisschen dunkel mit Eiben. Sie haben etwas Unheimliches. Man hat so das Gefühl, dahinter ist es vielleicht irgendein Zwergli oder noch schlimmer eine Wildsau oder so. Also hat man sieht nicht so durch. Oder? Es gibt solche, die ein bisschen tiefer sind, gibt solche, die du sagst, die höher sind. Aber sie nehmen viel Licht weg.
Das ist ja so. Und das ist etwas, was mir ein Landschaftsarchitekt einmal erzählt hat, dass sie früher in den Gartengestaltungen auch etwa mal so Schauerwäldchen angelegt haben, wo, ja, wie es der Name sagt, so ein wohliges Gruseln hat man da wollen schaffen, für vielleicht auch ein bisschen Abwechslung in so einen Spaziergang reinzubringen.
Das ist eine klassische Inszenierungsform. Da hat man sich so ein bisschen aneinander kuscheln als Liebespaar oder so irgendetwas, gell? Da hat man schon Romantik gehabt, ein bisschen von der anderen Sorte.
Es hat ja auch die Bürger gegeben, oder? Wo sie gestartet, so in diesen Park innen, oder? Wo man durch einen schmalen, überwachsenen Bogen ist gegangen, wo man einfach ein bisschen näher hinzu müssen.
Praktisch, gell? Wir haben uns vorgenommen, heute über den Klimaschutz zu reden. Und vor allem, was eigentlich Wälder dazu beitragen können. Würde man so auf Anhieb denken, dass die Schweiz in einer guten Ausgangsposition hat, weil sie, sagen wir, relativ viele Wälder hat. Aber was ist denn das eigentlich ganz genau, was ein Wald zum Klimaschutz beitragen kann?
Genau, also man unterscheidet bei der Rolle des Wald im Klimaschutz, man redet da von den drei S. Das eine ist die Speicherung. Das zweite ist die sogenannte Sequestrierung, also das Binden von CO2, und das dritte ist die Substituierung, also der Ersatz. Wenn wir reden von der Speicherung, dann meinen wir einfach den Stock an CO2, wo das Holz, mit allen Ästen, mit der Baumkrone, aber auch mit dem Wurzelwerk und dem Boden an CO2 gespeichert hat. Also man kann sich das wie ein Vermögen auf einem Bankkonto vorstellen. Also einfach zu einem gewissen Zeitpunkt hat ein Wald eine gewisse Speicherwirkung. Und dadurch, dass die Bäume ja wachsen, dann nimmt natürlich das Volumen von diesen Bäumen zu. Sie werden grösser, sie werden breiter, dicker. Und das ist die Sequestrierung. Also mit dem Wachstum der Bäume über die Photosynthese tun eben die Pflanzen CO2 aktiv aus der Luft binden und einlagern dann wieder im Holz. Und darum, ein wüchsiger Wald, der wird jedes Jahr wieder eine zusätzliche Menge CO2 in den Speicher einführen.
Gehen wir zuerst durch alle drei durch und dann komme ich gerne auf den nochmal zurück. Ja. Also das ist die Sequestrierung. Dann gibt es die zwei Formen von Substitution eigentlich.
Genau. Also in beiden Fällen heisst ja Substitution, dass man mit dem Holz irgendeinen anderen Stoff ersetzt. Im Bereich der Holzenergie reden wir davon, wenn man eine fossile Energiequelle, also Heizöl beispielsweise, ersetzt mit einer Holzführung. Und die Wirkung ist die klimaschutzmässig, dass indem das Holz ja vorher mit dem Wachstum gebunden worden ist, wird es zwar im Moment vom Verbrennen wieder freigesetzt, aber die Bilanz ist ausgeglichen. Und darum hat Ersatz von fossilen Energieträgern durch Holz eine positive Klimawirkung. Und das Zweite ist effektiv im verbauten Holz, also im weiterverwendeten Holz. Wir haben ja verschiedenste Möglichkeiten, Holz anzuwenden. Im Baubereich, also sehr viel vom genutzten Holz geht in den Baubereich rein. Wir sind am Herlaufen, so an einem alten Haus vorbeigelaufen, wo aus Holz ist. Und auch da, die Substitutionswirkung ist ein bisschen doppelte. Einerseits hat sie eine energieintensivere Bauart, Baustoff ersetzt. Also wir haben ja Baustoffe, die in der Produktion ziemlich energieintensiv sind und durch das eben auch CO2 freigesetzt wird. Während mit dem Holz ist es CO2-neutral. Und wir haben noch zusätzlich eben wieder im Verbauten die Speicherwirkung, die dann über lange Zeit kann wirken.
Und dann hast du noch etwas sehr Interessantes gesagt. Wenn man es gut macht, selbst wenn man einen Holzbau abmontiert oder einen Teil davon vielleicht muss ersetzen, kann man manchmal mit dem Holz wie nochmal etwas Neues anfangen. Also es gibt so eine Nutzungskaskade, die möglich ist, oder?
Genau. Es kann anfangen mit so einem Haus. Wir sind ja da in diesem wunderschönen Exemplar vorbeigelaufen, Baujahr 1753. Also das Holz ist jetzt bereits seit fast 300 Jahren in diesem Bau vorhanden, speichert das CO2 dort weiterhin. Aber das Holz kann man ja dann wieder weiterverwenden. Also gerade kürzlich hat mir eine Bekannte erzählt, die ein altes Haus hat umbauen. Sie haben eine Zwischenwand rausgenommen, die aus altem Holz war, haben das wieder versagen und als Holzboden wieder einbauen. Das Holz wird jetzt nochmal, vielleicht für 50 Jahre, einer neuen Verwendung zugeführt. Und das ist auch das, was wir jetzt postulieren. Du hast das Wort von der Kaskade schon genannt. Die Kaskadennutzung vom Holz, dass die möglichst stattfindet.
Auch beim Energieholz, gell?
Richtig, auch beim Energieholz. Also die Idee hinter der Kaskade ist, dass man das Holz zuerst einmal stofflich nutzt, also eben das heisst als Bauholz, und dann das Holz dann noch einer neuen Verwendung zuführt, indem man vielleicht, wenn es nicht mehr so gut ist, eine Sparplatte zuführt. Das kann dann vielleicht dann noch einmal chemisch weiterverwertet werden, für die Zellulose zu brauchen. Und erst am Schluss wird man das dann noch einer energetischen Nutzung, also einer Verbrennung zuführen.
Das ist nämlich ein bisschen ein Schock gewesen mit der Ukraine, mit der Ukraine-Situation, dass ein paar der Leute gesagt haben, ja gut, jetzt haben wir ja Holz, jetzt tun wir das einfach mal verbrennen. Und dann haben ein paar Leute gerade sofort warnend, ja, den Finger aufgehabt und gesagt, nicht eine gute Idee, nicht einfach blind, sondern eben erst, wenn man es eigentlich nicht mehr anders kann brauchen, weil sonst verheizt man eigentlich einen wahnsinnig tollen Rohstoff.
Genau, da kommen wir ja auch ein bisschen Gedanken von der Kreislaufwirtschaft rein, dass man nicht nur in der Kaskade nutzt, sondern eben auch innerhalb, das Beispiel vom Holzboden im gleichen Haus innen, oder? Das ist ja wie eine Wiederverwendung, noch immer als Baustoff. Und wenn man natürlich Holz direkt aus dem Wald nimmt und verführt, dann vergibt man sich sehr, sehr viele Möglichkeiten von so einer Kreislaufwirtschaft. Man muss einfach wissen, dass jedes Mal, wenn man in einen Wald eingreift und Bäume fällt, in dem Moment entnimmt man ja auch CO2 aus dem Wald aus. Also jetzt auch in der CO2-Bilanzierung erscheint das als, in einem ersten Schritt mal als Emission. Und der Baum, der gefällt wurde, ist ja dann nicht mehr in der Lage, noch mehr CO2 zu speichern. Aber es ist genau so, dass Wälder entlang von ihrem Lebenszyklus je nach Altersphase unterschiedlich schnell wachsen. Und wir reden da vom Zuwachs. Und es ist so, dass in jüngeren Wäldern der Zuwachs höher ist als bei einem alten Wald. Also das kann man durchaus vergleichen mit einem Teenager, oder? Der irgendwann einmal in die Luft schießt und breiter, kräftiger wird. Und auch da kommen Bäume in ein Alter rein, wo sie eine sehr grosse Wachstumsleistung herlegen. Und in dem Moment auch sehr, sehr viel CO2 können frisch sequestrieren. Also Wälder wachsen immer weiter. Es ist ja nicht so, dass das Wachstum vom Baum, also bis er abstirbt, wächst er ja weiter. Aber im Alter nimmt das Wachstum stark ab.
Und das ist eine kluge Bemerkung, die ich irgendwann in einem von diesen Artikeln gelesen habe, die du mir geschickt hast. Jemand hat geschrieben, CO2 speichern und CO2 vermeiden oder halt eben eigentlich negativ CO2 machen, das ist ein Unterschied. Wenn man einfach das gespeichert hat, Punkt, haben wir damit unsere Klimaziele natürlich noch lange nicht erreicht, weil wir müssen, wie du sagst, sequestrieren, wir müssen eigentlich noch mehr CO2 aus der Atmosphäre rausziehen, wir müssen eigentlich noch ein Plus machen, oder? Das reicht nicht einfach, einen Wald zu haben.
Genau, das ist so. Wir sind darauf angewiesen, wenn der Wald, wenn Bäume als CO2 senken, wenn wir also reden, dann müssen die ja entsprechend können am Wachsen sein. Der grosse Vorteil am Holz ist, auch wenn man einen eben fällt, für einen Wald zählt es als CO2-Emission in dem Moment. Aber wenn eben, für wieder auf die Kaskade zurückzukommen, das Holz dann verwendet wird, in einem Gebäude verbaut wird, dann wird das CO2 trotzdem nicht freigesetzt.
Also man sieht, das ist ein bisschen eine heikle Sache. Also man muss wirklich Plus und Minus genau anschauen. Beim Verbauen, also beim Substituieren von, sagen wir jetzt, Beton, von Stahl, da hat es ja dann auch die einen oder anderen Schwierigkeiten. Also das eine ist, man muss den Holzbau mal wieder attraktiv machen. Also wir schauen hier auf Spitze, aber da unten ist die Hälfte Beton oder mehr, vielleicht ein paar Ziegelsteine. Das ist einmal sein, das muss wieder attraktiv werden für die Leute, dass sie sagen, wir sind sogar in der Stadt, in einem Holzbau wohnen. Und das andere ist, es braucht natürlich auch ein Forstwesen, besser gesagt, eine Holzindustrie in den Wäldern, wo das Holz zur Verfügung stellt.
Also im Moment stehen ja die Zeichen recht gut für das Holz als Baustoff. Einerseits ist, glaube ich, in der letzten Zeit die Erkenntnis, die Sensibilität von Bauherrinnen, von Bauherren gewachsen, dass Holz einfach wirklich ein nachhaltiger Baustoff ist. Es ist auch dank Forschung, dank technischen Entwicklungen für Architektinnen und Architekten attraktiv geworden, mit Holz zu bauen, mit Holz zu gestalten. Die moderne Holzbauweise, die moderne Holztechnik lässt sehr spannende Arten von Holzbauten zu. Und es ist auch so, dass die politischen Zeichen für das auch nicht so schlecht gesetzt sind, indem man ja beispielsweise innerhalb von der Siedlungen ja Welte verdichten. Das heisst, dass wir tendenziell vielleicht am Aufstocken sind von bestehenden Gebäuden. Und da ist Holz als vergleichsweise leichter Baustoff auch sehr gut geeignet dafür. Was sicher muss ändern in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, ist, wir haben eine Holzindustrie in der Schweiz, die stark auf das Nadelholz ausgerichtet ist. Also der Bau, den wir vorher schauen, so der traditionelle Oberländer Simmentaler Holzbau, oder, ist natürlich sehr stark auf das Nadelholz ausgerichtet gewesen. Ein Grossteil von unseren Sägereien, holzverarbeitenden Betrieben in der Schweiz sind auf Nadelholz spezialisiert. Aber im Zusammenhang mit dem Klimawandel werden natürlich die Laubholzarten immer wichtiger. Also wir wissen, dass gerade im Mittelland die Fichte vermutlich ein Problem haben, Bestand haben. Und das heisst, dass sich der Holzbau auch wird ein bisschen neu erfinden müssen, dass das auch in Zukunft attraktiv wird, attraktiv kann werden. Ich glaube, zum Teil kann man sich da auch auf alte Bautechniken zurückbesinnen. Die Riegelbauten beispielsweise, oder? Das kennt man ja aus tieferen Lagen. Das sind oft Gebäude, wo bei Laubholz, zum Beispiel Eichen, ist verbaut worden, weil sich einfach diese Bauform für Laubhölzer eignet. Und ich glaube, also die Forschung und die Holzbauer sind ja jetzt auch dran, Möglichkeiten zu schauen, wie dass man moderne Formen von Laubholznutzung im Bau kann entwickeln kann, um das auch wieder attraktiv zu machen. Also es entstehen ja auch die ersten grossen Laubholzbauten in der Schweiz jetzt gerade in den nächsten Jahren.
Also wir haben über das dritte S schon geredet, nämlich, dass man Energieholz, wie du vorher erklärt hast, kaskadierend nutzen muss. Also erst, wenn man es wirklich für nichts anderes mehr brauchen kann, erst verheizt, oder? Weil es sonst schade ist. Ich glaube, zu dem habe ich jetzt im Moment gar nicht so viel zu fragen. Das versteht eigentlich jeder, aber...
Gut, es hat schon ein paar spannende Zusammenhänge. Okay. Und ich gleich noch hätte ich gerade sagen gut. Dazu, weil es ist, also vielleicht auch für den Bogen zu machen zum Politischen. Mhm. In Bezug auf das Energieholz, hast ja du vorher die Ukraine-Krise, den Krieg angesprochen, wo ja letzten Herbst auf das Mal im Hinblick auf den Winter mit der Sorge, ob wir da unsere Energieversorgung sichergestellt haben, ein riesen Run war auf alternative Energiequellen und unter anderem auf das Holz. Gut, das ist ja so eine Momentaufnahme. Es war ja dann auch nicht so ein kalter Winter gewesen, wie man vielleicht hat Sorge gehabt. Darum, die Situation hat sich ein bisschen beruhigt. Aber man muss halt schon wissen, dass das Holz, das Energieholz, kann einen Beitrag leisten zu unseren Energiezielen in der Schweiz. Aber es darf nicht auf Kosten von der Kaskade passieren, zum einen. Und im Moment ist es so, dass fast eine zu grosse Nachfrage ist nach Energieholz. Wir haben ja noch Potenzial in den Schweizer Wäldern. Also es ist nicht so, dass wir gerade schon ausgeschossen sind. Aber wir wissen, dass es fast einen Überhang gibt. Also eine grosse Nachfrage nach Holzenergie in den nächsten paar Jahren, als man jetzt unmittelbar aus dem Schweizer Wald kann liefern kann. Es ist jetzt so, dass Holzenergie Schweiz beispielsweise eine Studie jetzt am Angehen ist, um zu sehen, wo hat es eigentlich grosse Holzenergieanlagen, die geplant sind. Was ist Ihr Bedarf an Holzenergie, um zu sehen, ob es mit den jetzigen Kapazitäten wirklich auch beliefert werden kann. Das wäre natürlich einerseits für das Energieholz ganz ein schlechtes Zeichen. Und das andere, das halt einfach die Nähe dazu führen kann, gewisse Zeichen haben wir schon in diese Richtung, ist, dass der Holzenergiepreis steigt. Aber das führt dazu, dass also die Energieholzpreise zum Teil fast gleich hoch sind worden für das Industrieholz. Mit dem Ergebnis, dass es attraktiv wird, Industrieholz gerade direkt als Energieholz zu verkaufen. Und da sind wir dann eben wieder in dieser Zwickmühle innen mit der Kaskadennutzung, die dann nicht mehr super geil ist. Ich vergleiche es selbst gern also mit dem Bauer, der ein Kalb zum Metzger bringt. Er wird auch dann das machen, wenn der viele Preis gut ist, weil das ist das, was die Wertschöpfung bringt. Und das ist mit dem Holz ist das die stoffliche Nutzung, also das Bauholz, das gute Preise erzielt. Während das andere, das Energieholz, das ist quasi das Servola-Fleisch. Und wenn natürlich insgesamt Holznachfrage grösser wird, Preise auch interessant werden, natürlich auch mehr Holzenergie, also Energieholz zur Verfügung stehen, weil es attraktiver wird, in etwas abgelegenere Regionen zu holzen, wo im Moment einfach wegen Transportkosten, wegen Aufwand von der Holzerei jetzt nicht interessant sind für eine andere Eigentümer.
Es gibt in der Schweiz hier 30% Privateigentümer und viele von denen sind gar nicht besonders aktiv, oder? Ein paar von denen wissen nicht einmal, dass sie Wälder haben, dass sie haben einmal etwas geerbt und sich nie mehr wieder wirklich mit denen auseinandergesetzt. Das sind natürlich auch alles Holzvorräte, die uns entgönnen, oder nicht?
Ja, aus einer Perspektive Holznutzung vielleicht schon. Es ist ja so, dass wir wissen, dass viele Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer nicht grosses Interesse haben, ihren Wald zu nutzen. Aber so Flächen können natürlich eine andere Wirkung entfalten. Das muss man halt auch berücksichtigen.
Das können ja zum Beispiel für Biodiversität.
Richtig. Für Biodiversität, oder? Das können ja wie so Reservatsinseln sein, die da bestehen, wo halt einfach, wir wissen ja auch, dass es einige Wälder hat und die sind oft in privater Hand, wo seit 50 Jahren oder sogar noch mehr nicht mehr sind genutzt worden. Die können für Lebewesen, für die Natur, der hingegen ganz spannend sein und wie auch so eine Trittsteinfunktion erfüllen in unseren Wäldern innen. Also das ist ja so, dass ja jetzt die Möglichkeit besteht oder einfach wie Angebot da sind, dass man seinen Wald so zertifizieren lässt. Es läuft meistens so, dass ein gewisses Waldareal nicht mehr genutzt wird oder weniger genutzt wird, um eben die Sequestrierungswirkung zu vergrössern. Also man lässt dann ganz bewusst den Wald zuwachsen und durch das eben CO2 binden. Und die Differenz quasi zwischen dem bewirtschafteten Wald und eben den Waldteilen, die nicht mehr bewirtschaftet werden, das ist ja wie so eine zusätzliche Menge an CO2, wo in Form von Zertifikat und freiwilligen Markten gehandelt werden. Das kann durchaus für eine Waldeigentümerin, für einen Waldeigentümer eine interessante Option sein, einen gewissen Mehrwert schaffen, also finanzieller Art einerseits. Die Beispiele, die ich kenne, sind auch kombiniert eben mit einer Unterschutzstellung als Waldreservat, wo man ja auch die Wälder aus Biodiversitätsgründen will, älter werden, eben will, einem natürlichen Prozess überlassen.
Du hast jetzt gerade gesagt, du kennst ein Beispiel. Kannst du noch eins vielleicht nennen, wo das ist und was die genau machen?
Also der genaue Stand vom Projekt jetzt weiss ich nicht, aber das Hapkere, irgendwo im Richtung Grünenbergpass, die im Berner Oberland, wo jetzt so etwas angedenkt ist, wo eben gewisse Fläche als Reservat ausgeschieden wird, gleichzeitig eben das zuwachsende Holz, der in Form von CO2-Zertifikaten auf dem freiwilligen Markt anbieten.
Ich glaube, du tust eher präferieren, dass man das Holz wirklich in Gebäude speichert. Warum findest du das der bessere Weg?
Also es hat zwei Gründe. Das erste ist, das ist natürlich risikobehaftet, so selten. Gerade wenn Wälder älter werden, werden sie ja auch ein bisschen instabiler. Da ist ein gewisses Risiko da, dass ein Sturmereignis, oder jetzt haben wir ja gerade den Waldbrand da im Wallis, oder? Das sind natürlich Ereignisse, die dazu führen können, dass auf einmal so eine Fläche grossflächig zusammenbricht. Und in dem Moment, ja, das CO2 dann wieder freigesetzt wird. Also, das ist ein heikler Punkt im Ganzen. Es macht nicht überall Sinn, dass wir solche Flächen ausscheiden. Wir sind auch nicht ganz zufällig hier in diesem Spitzbergwald. Genau aus diesem Grund, weil wir sind hier ja in einem Naturschutzgebiet, wo in den letzten Jahren ganz gezielt der Wald ist aufgehellt worden. Weil es eigentlich ein Standort ist, wo leichte Wälder auch sehr gut sind und eine sehr hohe Biodiversität sind. Also hier hat man zugunsten von der Biodiversität im Gegenteil eben stärker eingegriffen. Wenn man natürlich alles einfach lassen für eine Maximierung von der CO2-Sequestrierung zuwachsen, dann gehen uns solche Standorte verloren. Also da ist einfach ein Interessenskonflikt, wo halt auch da ist, bis zu einem gewissen Maß zwischen Zielsetzungen von der Biodiversität, zwischen der Substitutionswirkung vom genutzten Holz und den CO2-Zielen, die wir in der Schweiz haben.
Und darum denkst du, es ist weniger risikobehaftet, wenn wir mehr bauen mit Holz? Das Beispiel von diesem schönen Haus hier unten, 300 Jahre Holz in einem Gebäude innen, tönt nach einer guten Bilanz. Du haltest das für den weniger risikobehafteten Weg?
Ja, weil es ja wirklich auf die Dauer der mehrfach Nutzen kann bieten, indem wir bewirtschaftete Wälder haben für Biodiversität, für das Holz, für den Schutz, also für alle anderen, für die Erholung oder für alle anderen Waldleistungen, die wir wollen. Und solange dass die Waldbewirtschaftung nachhaltig passiert, also dass die Wälder nicht langfristig übernutzt werden, und solange dass das Holz, das rauskommt, intelligent langfristig eingesetzt wird, dann haben wir einfach den optimalen Gesamtnutzen.
Also das Fünferle und das Weckli haben wir dann.
Ja.
Also man muss vorsichtig sein, habe ich jetzt verstanden, in der Art, wie man mit diesen CO2-Zertifikaten umgeht. Also besser gesagt, welche Zielsetzungen man hat in Bezug auf die Wälder. Es ist ja so, je älter ein Wald wird, desto mehr speichert er vor allem und tut nicht mehr eigentlich wie noch negative Emissionen sozusagen machen, also noch mehr CO2 binden im eigenen Wald. Also es gibt so viele verschiedene Nachteile. Auf der anderen Seite gibt es ungeheure Vorteile, wenn man es eben auch richtig macht. Man will auch eine Holznutzung zu machen, will man dann noch das Holz in Gebäude innen noch sehr gut längerfristig kann verbauen und dort damit CO2 speichern. Also wenn man die Balance findet im eigenen Land sozusagen, dann nachher haben wir eigentlich eine gute Situation kreiert.
Also es widerspricht sich ja auch nicht direkt. Wir haben ja gleichzeitig auch einen Mangel an sehr alten Wäldern in der Schweiz. Und dass man solche Flächen vielleicht eben auch gezielt anlegt, oder gerade im Mittelland beispielsweise, haben wir zu wenig solche Waldflächen, wo man sich selber eben dann an natürlichen Prozessen überlässt. Also es kann durchaus Sinn machen, dass man so Flächen ausscheidet, für Biodiversität langfristig aber als Waldreservat ausscheidet, wo keine Nutzung oder nur eine sehr reduzierte Nutzung stattfindet und mit dem die Sequestrierungswirkung auch anstrebt. Aber daneben braucht es wirklich auch die bewirtschafteten Wälder für all die Leistungen zu erbringen.
Jetzt bei dem Land, wo wir sind, mit unseren viele Kantone und dann noch viel mehr Gemeinden und natürlich am Bund. Wer übernimmt dort die Steuerung? Wie steuert man so einen Prozess? Einerseits macht man das meistens mit irgendeinem grossen Strategiepapier, wo dann so in Anführungszeichen auch wieder kaskadierend bis in Gemeinden aber umgesetzt muss werden. Aber du hast gerade vorher gesagt, man muss es auch mal ausrechnen. Man muss mal schauen, haben wir überhaupt das Potenzial, für so einen Haufen Energieholz herzustellen? Also irgendjemand muss das machen. Wie funktionieren wir auf der politischen Ebene, damit wir jetzt, sagen wir mal, so eine Balance bekommen?
Komplexe Frage. Also am Schluss braucht es alle Ebenen. Ich glaube, auf Bundesebene ist es wie wichtig, so die grossen Strategien, wie können aufeinander abstimmen. Wir haben Klimaziele, die wir erreichen wollen. Und der Wald kann und soll zu einem gewissen Mass auch absolut zu diesen Zielen beitragen können. Aber eben, er soll gleichzeitig auch andere Funktionen erfüllen. Er soll andere Leistungen erbringen. Wir haben auch eine Biodiversitätskrise. Oder? Und die muss eben so berücksichtigt werden. Auch da hat die Schweiz internationale Verpflichtungen, die sich eingegangen. Und ich glaube, ein Abstimmen von diesen übergeordneten internationalen Verpflichtungen und entsprechenden nationalen Strategien, das muss der Bund machen. Wir haben aber in der Schweiz die Situation, dass der Vollzug von der Waldpolitik an die Kantone übertragen wurde. Also da haben die Kantone einen grossen Gestaltungsspielraum. Da geht es vielleicht mehr im Rahmen von der Planung. Also wir haben ja die Waldentwicklungsplanung beispielsweise, oder, wo ja auch definieren soll, wo haben wir welche Interessen öffentliche an Wald. Und was hat jetzt vielleicht Vorrang? Dass man sagt, hier haben wir einen Wald, da ist einfach die Schutzwirkung von Naturgefahren das Wichtigste. Das passiert auf kantonaler Ebene mit der Waldentwicklungsplanung. Und da kann natürlich auch eine energetische Nutzung vom Holz, die Holznutzung insgesamt, kann ja Teil von so einer kantonalen Strategie ja durchaus auch sein. Wir haben dann so die lokale Ebene, und da nehme ich jetzt auf einmal Waldeigentümer, oder? Also am Schluss gehören unsere Wälder ja auch verschiedensten Waldeigentümer. Sie sind verantwortlich für die Bewirtschaftung von ihrem Wald. Innerhalb von diesen gesetzlichen Rahmenbedingungen ist ihnen freigestellt, dort zu sagen, mich interessiert jetzt so ein Klimaschutzprojekt, da will ich jetzt in den Zertifikatsmarkt einsteigen. Oder im Gegenteil zu sagen, für mich jetzt ist mit meinen Wäldern in der Holzproduktion oder Biodiversitätsförderung gleich die Wälder im Vordergrund. Und ich glaube, man redet in der Waldpolitik wenig von den Gemeinden, aber sie haben natürlich da auch eine Steuerungswirkung. Also ich denke jetzt an das Label Energiestadt oder so solche Sachen, oder? Wo natürlich mit der Förderung von Holzenergieanlagen und so solchen Sachen durchaus im Kleinen wirklich auch kann gesteuert, kann mit beeinflusst werden. Und ich glaube, es muss da wirklich zwischen Waldeigentümer und den Behörden auf der verschiedensten Ebenen ja wie ausgehandelt werden. Und der Bevölkerung auch ausgehandelt werden. Es ist ein politischer Prozess, ganz klassisch, oder? Was wollen wir? In welcher Richtung wollen wir mit unseren Wäldern in der Schweiz? Welchen Beitrag sollen jetzt die an den Klimaschutz beitragen und was nicht? Und das ist einerseits sehr eine politische Frage, aber es bricht sich dann einfach auf einzelbetriebliche Entscheidungen vom Waldeigentümer. Das ist ja das, was das Thema so spannend macht.
Das war wieder eine Folge von der Natur und Stadt und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke der Evelyn Coleman-Branschen recht herzlich für ihre Zeit und wer es noch ein bisschen genau wissen will, der findet in meinen Shownotes ein paar Links, um sich drin zu vertiefen. Wer mehr über mich, den Podcast oder meine Blogbeiträge wissen will, der findet alle wichtigen Informationen auf meiner Webseite natureandthecity.ch. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder zuhören.